Wer bist du?
Das ist meine Überschrift. Wer bist du?
Lernst du gern fremde Leute kennen?
Ich musste gerade eben so, als ich da saß, dran denken, wie lange ist das jetzt her, dass unsere Kanzlerin gesagt hat, wir schaffen das? Genau, das war im Moment gerade so Thema im Radio, das ist irgendeine runde Zahl. Waren das 10 Jahre?
Ich hab
10 Jahre, ne? Genau. Ganz viele Fremde sind hergekommen. Wer bist du? Mir geht das so, wenn ich jemanden treffe, den ich überhaupt nicht kenne, dann versuche ich mir ein Bild von dem zu machen. Und ich sage euch mal ein Beispiel. Wir waren ja vorletzten Samstag auf dem Safe-Event in Braunschweig. Und da haben sich dann in der Reihe vorher 3 junge Männer hingesetzt. Und ich habe die dann so beobachtet und gesehen, die haben sich unterhalten so, ne? Und ich habe mir mein Bild gemacht. Und ich habe so gleich zu Anfang so eine Einschätzung vorgenommen. Die sahen stolz aus, überheblich und arrogant. Zum Teil kam das auch von ihrem Aussehen her, genau. Aber so im Laufe der Veranstaltung, das war ja nicht ein reiner Gottesdienst zum Zuhören, sondern wir haben auch miteinander gebetet. Und dann haben wir eine Kleingruppe gemacht und haben mit denen gebetet. Und zu Anfang haben wir nur gebetet. Und dann habe ich ihre Gebete gehört. Und habe meine Ersteinschätzung revidieren müssen. Total daneben. Total daneben. Die waren so demütig. Wir haben dafür gebetet, dass wir Leute ansprechen und ihnen von Jesus erzählen. Und sie, fast alle von denen, haben ihre Schwachheit zugegeben, dass ihnen das schwerfällt. Und haben darum gebeten, Herr, hilf mir dabei. Boah. Und sie hatten, und das hat man gemerkt bei den Gebeten auch, sie hatten so eine große Liebe zu Jesus, auch dass Menschen zu Jesus kommen. Und dann musste ich meine Ersteinschätzung in den Müll hauen und sagen, das war völlig daneben. So kann man sich täuschen. Manchmal geht uns das so, wenn Ingrid und ich vorm Fernseher sitzen und irgendwelche Filme gucken und da gewisse Typen laufen. Wir gucken uns an und sagen dann einen bestimmten Namen und wir sind uns meistens einig, der ist genauso wie der. Schublade auf, Typen rein, Schublade zu. Kennt ihr das? Das ist so diese Ersteinschätzung. Wir machen uns ein erstes Bild und das ist, ich sag mal, das hat auch seine Vorteile. Du musst ja irgendwie mit dem Typen umgehen. Ja, du musst ja irgendwo mit dem, ja, also wenn, zumindest wenn du irgendwo in eine Beziehung kommst, dann musst du ja lernen, mit dem umzugehen. Und da ist es gut, so eine gewisse Ersteinschätzung zu haben, aus der Erfahrung heraus, wenn du solchen Typen schon mal getroffen hast, so wie reagiert er und so weiter. Ne? Da stellt man sich dann erstmal drauf ein. Das ist so diese Ersteinschätzung. Aber ich bin im Laufe der Zeit sehr vorsichtig geworden, gleich die Schublade wieder zuzumachen. Ich lasse die Schublade einfach auf. Und im Laufe der Zeit und des Gesprächs und des Kennenlernens muss ich häufig umsortieren und sagen, nee, in die Schublade gehört er nicht rein, das ist eher so und so ein Typ. Ich bin nicht objektiv. Keiner von uns ist objektiv. Wir können gar nicht objektiv sein, weil wir unsere Persönlichkeit haben, weil wir unsere Brille aufhaben, und zwar meine ich nicht diese, sondern unseren Filter haben, wie wir Menschen beurteilen. Auch aus unserer Erfahrung heraus, welche Menschen habe ich kennengelernt, wie sind die mit mir umgegangen, und so ordnen wir die Leute ein. Das ist unser Filter, das sind unsere Schubladen, und die kann man auch nicht einfach so austauschen. Elke hat mit Sicherheit andere Schubladen als ich. So, unser Filter, aber so, nach unserer Vorstellung, beziehungsweise nach unserem Gedanken, Erfahrung und so weiter. Und auch von Überzeugung. Und manches Mal auch von dem, was andere Leute über sie sagen. Wir hören über manche Leute was und bilden uns unser Urteil oder Bild. Und das nehmen wir auch mit auf. Das gehört mit zu unserem Filter, wenn wir Leuten begegnen. Ja. Kein Mensch kann dabei wirklich objektiv sein. Und das muss ich mir selber immer wieder sagen, ich bin nicht objektiv, wenn ich Menschen beurteile. Ich habe meine Brille auf. Ich habe meine Maßstäbe, wie ich sie beurteile. Und ich habe meine Empfindungen dabei auch. Und die Empfindungen machen da auch eine ganze, ganze Menge aus. Wenn mir jemand begegnet, der mich an jemanden erinnert, der mir schon mal wehgetan hat, der mich verletzt hat, der mich beleidigt hat, da werde ich aber gleich auf Distanz gehen. Versteht ihr? Meine Empfindungen machen da auch eine ganze, ganze Menge aus, wie ich Menschen begegne. So. Und was ganz wichtig ist, es kann nur einer objektiv sein. Einer ist objektiv. Gott. Gott hat uns geschaffen und Gott kennt uns bis ins Allerkleinste. Er weiß ganz genau, wie es in uns aussieht, wer wir sind, was wir fühlen, was wir erlebt haben, wie es in unserem Herzen aussieht, wie es in unserer Seele aussieht. Das weiß nur Gott. Und der beurteilt das nicht nach seinem Empfinden, sondern wirklich absolut objektiv. Der sieht die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Ein schönes Beispiel dafür, Alex hat ja gesagt, wir wollen aus dem Wort Gottes lernen. Das ist immer gut, das Wort Gottes dazu zu finden. Schönes Beispiel finden wir im Alten Testament. Als Gott den Propheten Samuel losschickt und sagt, such mir mal einen neuen König. Den ich zuerst ausgewählt habe, der hat mir nicht gehorcht. Den habe ich verworfen, ich brauche einen neuen. Und dann schickt er ihn los zu Isai. Einer der Söhne Isais, der soll der neue König sein. Und ich lese mal 1. Samuel 16, 6 bis 7. Und als sie dann kamen und er Eliab sah, dachte er, hier steht Jahwes Gesalbter vor Gott. Aber Jahwe sagte zu Samuel, sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Er ist nicht so, wie der Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Jahwe aber sieht auf das Herz. Ich schätze mal, wenn wir an Samuels Stelle gewesen wären, wir hätten ganz ähnlich geguckt und auch ganz ähnlich geurteilt wie Samuel. Nach menschlichen Maßstäben. Wie sieht er aus? Wie schlau ist er? Welche Bildung hat er? Kann er sich benehmen? Das sind so unsere, ich sag mal, ich habe jetzt nur ein paar aufgezählt, kommen bestimmt noch ein paar dazu. Aber so, das sind eigentlich alles äußere Dinge. Aber wer von uns kann ins Herz gucken? Wir nicht. Mit der Geschichte ging es weiter. 7 Söhne hat Isai Samuel vorgestellt. Und bei jedem hat Gott gesagt, der nicht. Und Samuel war schon langsam, könnt ihr euch das vorstellen? Ich soll jetzt ein König sein. 7 Söhne waren schon da und anscheinend sind das alle. Wen soll ich denn nur salben? Der hat, glaube ich, schon so langsam so eine Spannung gekriegt, eine innere. Und dann fragt er Isai, sag mal, hast du noch mehr? Ja, da ist noch einer, der ist noch bei den Schafen, der Jüngste. Ja, dann hol den mal her. Und dann kam David. Und Gott sagt, das ist er. Den habe ich ausgesucht. Hätten wir den ausgesucht, der Allerjüngste, keine Erfahrung, ja? Vielleicht sogar der Kleinste, der war vielleicht noch gar nicht ausgewachsen, stank nach Schaf. Ja, auch das, ja, wenn jemand stinkt und du dem begegnest, bildest du dir deine Meinung, oder? Ja, und denkst irgendwie etwas, was auch immer. Ja, so. Und hatte der Leitungserfahrung, hatte der Umgang mit Menschen, dass er wirklich sagt so, der soll ein ganzes Land führen, der soll König sein. Ist der dazu überhaupt in der Lage? Aber Gott sagt ja. Und Samuel, das wusste er, so mein Urteil nützt gar nichts. Ich höre auf Gott, was der sagt, der ist schlauer als ich. Und deswegen salbt er David zum König. Mich macht das nachdenklich. Wer bist du? Und selbst wenn ich glaube, dich zu kennen, muss ich mich doch immer fragen, ist mein Bild von dir wirklich richtig? Meine Einschätzung. Und außerdem, was man nie vergessen darf, unsere Einschätzung ist immer nur eine Momentaufnahme. Ja, habe ich ja vorhin gesagt, Schublade auf, Menschen rein, Schublade zu. Und das ist für uns abgespeichert. Denken wir vielleicht auch daran, dass Menschen sich verändern können mit der Zeit? Die werden nicht nur älter, da verändert sich auch innen drinne was. Und wenn die Schublade zu bleibt, dann werden wir den immer da einordnen. Auch an Davids Berufung wird das deutlich. Ich glaube, also meiner Überzeugung nach, brauchte es noch einiges an Ausbildung, damit er König werden konnte. An Erfahrung, an Weisheit, auch am Umgang mit Menschen und so weiter. Er musste noch lernen. Also wenn du da mal die Geschichte von David und Goliath liest, er hat sich eine Rüstung angezogen, die Rüstung von Saul, und hat ein Schwert umgebunden und so weiter. Und dann stand er da und sagte, ich kann mich nicht bewegen, das ist zu schwer. Ja, das war ein junger Mann. Der, ich weiß nicht, gerade aus der Pubertät raus. Ja, dem war das einfach zu schwer, der konnte mit Schwert und Schild überhaupt nicht umgehen, geschweige denn mit einer Rüstung, und deswegen hat er die weggeschmissen. So, versteht ihr, das, der war noch nicht fertig. Aber wenn Gott sagt, das ist er, dann macht sich Gott auch die Mühe und bildet den aus für das, wofür er ihn ausgesucht hat. So, das Wichtigste, was Gott am allerwichtigsten ist, das Fundament muss stimmen, das Herz muss stimmen. Und das Herz war bei David nicht nur am rechten Fleck, ich meine nicht das, was hier drin pocht, sondern das Herz ist eigentlich das, was dich ausmacht, deine Gesinnung, dein Charakter, deine Ausrichtung, deine innere Ausrichtung, wohin ist die ausgerichtet? Und die war bei David dahin ausgerichtet, dass er seinem Gott vertraut hat. Und das war Gott wichtig, das war die Grundlage dafür, dass er sagte, so, mit dem kann ich was anfangen. Alles, was er jetzt noch nicht weiß, das bringe ich ihm bei, das ist kein Ding. Das kann er lernen. Aber das Fundament ist gut und das Fundament ist richtig. Wenn ich jemanden nur nach dem beurteile, was er jetzt ist und wie er sich jetzt verhält, dann lege ich ihn möglicherweise fest und gebe ihm überhaupt keine Chance, sich zu entwickeln. Hier in der Gemeinde sind eine ganze Reihe von Menschen, die sich im Laufe der Zeit wirklich prächtig entwickelt haben. Die dazugelernt haben, die an Weisheit zugenommen haben, die an geistlicher Stärke zugenommen haben, die ihre Kämpfe hatten, gar keine Frage. Aber sie sind gewachsen. Und ganz ehrlich, ich hätte das nicht jedem zugetraut. Nach meiner Beurteilung. Aber Gott hat es gemacht. Jesus arbeitet an uns. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Und die Gemeinde ist die Schule. Ist euch das mal bewusst geworden? Die Gemeinde ist die Schule, in der der Heilige Geist arbeitet. Und in der wir lernen dürfen. Wir dürfen auch woanders lernen, keine Frage. Ja? Also auch als Kind, wenn du in die Schule gegangen bist, da hast du ja nicht alles das gelernt, was du mal im Leben gelernt hast. Ja? Umgang mit Menschen lernt man in der Schule nur bedingt. Ja? Und vieles andere lernst du außerhalb der Schule. Aber Schule ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und auch Gemeinde ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, wo wir lernen. Nur mal so als Gedanke, wer auf Gemeinde verzichtet, verzichtet auf einen wesentlichen Teil seines geistlichen Wachstums. Wer sagt, ich kann auch allein mit Gott leben? Ja, das stimmt. Aber du wirst geistlich Mangel haben, Riesenmangel haben. Wir haben Verantwortung füreinander. Deswegen ist das auch so wichtig, den anderen zu sehen, und sich zu fragen, wer bist du? Wir haben Verantwortung füreinander. Römer 15, 1-3. Da sagt Paulus, wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Oh Paulus, du kannst ja richtig zur Sache gehen. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Auch der Messias hat nicht für sich selbst gelebt, sondern so, wie es in der Schrift heißt, die Beschimpfungen von denen, die dich beschimpfen, haben mich getroffen. Was heißt das? Wenn Knut beschimpft wird, dann werde ich auch beschimpft, weil ich bin sein Bruder. Das meint das. Ist mir doch egal, wie es Knut geht. Nee. Wir sollen füreinander da sein. Wir sollen einander lieben. Und wir sollen auch, wenn jemand angegriffen wird, wird nicht nur der angegriffen, sondern ich auch. Wir haben Verantwortung füreinander. Wenn jemand schwach ist, und das kommt vor, Sarah ist gerade im Krankenhaus, sie ist schwach. Das war der Gedanke von Virginia. Ich weiß nicht, ob nur von Virginia, ist auch egal. Toller Gedanke, lass uns ein Video drehen. Wir sind bei dir, mit dir, wir tragen dich. Wir beten für dich. Du bist nicht allein. Schau mal deinen Sitznachbarn an. Wer bist du? Wer bist du? Mal ganz neu gedacht, kenne ich dich wirklich? Liebe ich dich? Kann ich dich fördern? Für dich beten? Dich durchtragen? Auf diese Weise hilfst du ihm, aber auch dir selbst. Wir denken immer, das ist so selbstlos, jemandem anders zu helfen. Nein, wir dienen uns auch selbst. Wir wachsen daran. Du wirst Jesus immer ähnlicher, weil Jesus hat das genauso gemacht. Ganz ehrlich, mir geht es so, dass ich dazu neige, immer nur die Fehler des anderen zu sehen und seine Schwächen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt ja da durchaus Unterschiede. Ich freue mich, wenn dir das nicht so geht. Und manchmal neige ich dazu, dann lieber jemanden zurechtzuweisen, weil ich die Fehler sehe. Aber sei mal ehrlich, über dich selber auch. Natürlich hast du Schwächen und Fehler, aber meistens kennen wir die Fehler ganz gut, oder? Muss ich die noch von jemandem anders immer wieder vorgehalten kriegen? Muss ich immer wieder gesagt werden, wie schlecht ich bin und was ich für Fehler habe? Oder ist es nicht wirklich wohltuend, so angenommen zu werden, wie man ist? Mit den Fehlern, mit den Schwächen. Römer 15, Vers 7. Paulus sagt noch mehr. Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Als Jesus dich gefunden hat und du Ja zu ihm gesagt hast, wie ist er da mit dir umgegangen? Hat er dich kritisiert? Hat er dir alle deine Sünden aufgezählt? Oder hat er dich einfach geliebt, wie du warst? Bei mir war das so, er hat mir keine Sündenliste vorgehalten. Machen wir manchmal gerne, ne? Also Leute zu Jesus führen, so, was hast du denn alles für Sünden? Die musst du alles mal bekennen. Also meiner Erfahrung nach, Jesus hat mir die mit der Zeit alle gezeigt, ja. Er ist ja nicht blind und er weiß, dass mir die Sünden schaden und er will sie mir wegnehmen, gar keine Frage, aber nicht gleich alle zu Anfang. So Stück für Stück. Wenn ich bereit bin, die Sünde zu erkennen und Buße zu tun, dann hat er sie mir gezeigt und dann konnte ich sie wegnehmen. Und wir, was machen wir manchmal? Das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. So wie du bist. Nicht alles, was du machst, aber ich liebe dich, so wie du bist. Und das tut gut. Das tut gut. Deswegen, nimm den anderen an, wie Christus dich angenommen hat. Das ist das, was Paulus hier sagt. Nimm den anderen an, mit all den Schwächen, mit den Fehlern, mit den Macken. Das macht Gemeinde auch anziehend, wenn wir einander so annehmen. Auch den, den wir noch gar nicht kennen. Erstmal mit offenen Armen aufnehmen und kennenlernen. Man fühlt sich geborgen und man fühlt sich gut aufgehoben. Und um das Ganze nicht ganz einseitig zu machen, das heißt nicht, dass man nicht jemanden auch ermahnen darf. Und dass man jemanden nicht auch liebevoll in den Arm nehmen darf und sagen, so, das war aber ganz großer Mist, das du da gemacht hast. Das dürfen wir tun, aber bitte in Liebe, in Annahme. Er soll sich trotzdem geborgen fühlen, aber muss in seinen Fehlern auch nicht weiterleben. Ja, auch liebevolle Korrektur ist in Gemeinde nötig. Das gehört zu Liebe dazu. Auch zur Gemeinschaft, auch zu dieser Verantwortung miteinander. Gar keine Frage. Aber erstmal, wenn ich ihn jemanden nicht annehme, sondern gleich kritisiere, dann fühlt er sich gleich erstmal abgestoßen. Nehmt einander an. Wer bist du? Bisher habe ich diese Frage so gestellt, dass wir den anderen meinen. Und jetzt drehe ich die Frage mal um und sage, wer bist du? Hast du dich da schon mal gefragt, wer bist du? Du selbst? Weißt du, wer du bist? Es ist eine von den Erkenntnissen, die ich erst wirklich, sage ich mal, im Laufe der Zeit, dazu musste ich alt werden, um diese Erkenntnis zu begreifen, ich kenne mich nicht wirklich. So als junger Mann, da dachte ich, ja, ich wüsste alles und auch so jemanden beurteilen, klar, der ist so, weil ich das so denke. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Wenn Knut das anders denkt, dann ist der falsch. Ich bin richtig. So und so habe ich auch über mich gedacht, ich kannte mich. Bei der Pubertät war es ein bisschen schwierig, da wusste ich auch nicht so genau, wo vorne und oben und unten ist. Aber das wisst ihr ja auch alle. Aber im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, ich kenne mich nicht wirklich. Da ist noch so viel innen drin, in der Tiefe meines Herzens. Manchmal traue ich mich, das gar nicht anzugucken. Manchmal hat Jesus mir so einen Blick dahin gegeben und ich denke, oh Backe, boah. Wie froh bin ich, dass Jesus mich hält und ich da nicht drin rumrühren muss und davon beeinflusst werde. Gott kennt mich so viel besser als ich selbst. Er hat mich geschaffen, genau. Und er hat mich begleitet, mein Leben lang. Auch als ich ihn noch nicht kannte, wusste er genau, was ich tue. Wie ich denke, wie ich fühle. Und als er mich dann gefunden hat, da hat er mir manches von dem gezeigt, wie ich bin. Und immer mehr habe ich begriffen, oh, ich kenne mich nicht wirklich. Und deswegen bin ich so froh, dass ich ihn an meiner Seite habe, dass er mich hält und dass er mich auch korrigiert. Er hat mich gelehrt, dass ich Ergänzung brauche, dass ich nicht alles kann. Also ich weiß von früher her, da dachte ich, ich könnte alles und ich wüsste alles. Na, ich wüsste nicht unbedingt, aber ne? Ich könnte alles. Ich erober die Welt. Ich bin auf Ergänzung. Ich mache immer noch das meiste gerne allein, weil ich dann weiß, wie ich es mache. Ne? Und dann ist es so, aber ich brauche Hilfe. Ich kann nicht alles. Ich bin auf Ergänzung angewiesen und das ist gut so. Und wenn ich das erkannt habe, dann bin ich auch dankbar für die, die mich ergänzen. Ich kann nicht alles. Das gehört mit zu dieser Selbsterkenntnis zu sehen, wer bist du? Und eins habe ich auch begriffen, Jesus liebt mich. Immer, immer, auch wenn ich großen Bock missbaue, er liebt mich. Und meistens kann ich das auch glauben. Und warum nur meistens? Warum kann ich das nicht immer glauben? Weil es immer wieder vorkommt, dass ich auf Lügen höre. Du bist kein guter Leiter. Deine Gemeinde ist in der Zeit, in der du sie leitest, nicht gewachsen. Dir fehlt die Vollmacht. Es geschehen kaum Heilungen. Du betest zu wenig, deswegen hast du so wenig Erfolg. Und ich könnte die Liste jetzt fortsetzen, mache ich aber nicht. Ihr kennt selber solche Anklagen, oder? Die sind wahrscheinlich nicht dieselben, aber ne? So, du bist nichts, du bist nichts wert, du kannst nichts. Kennen wir alle. Solche Gedanken, die können aus uns selber kommen. Die können von anderen kommen, von anderen Menschen kommen. Ich habe ja vorhin von Beurteilung gesprochen. Die sehen nach ihrer Brille, nach ihrer Beurteilung. Und die können sowas sagen, ob in dieser Art und Weise oder ähnlich, aber sie können sowas über dich sagen. Und eine dritte Möglichkeit, wo solche Gedanken herkommen können, wir haben einen Feind. Und der ist der Lügner von Anfang an, der kann nicht anders als lügen und er versucht dir diese Lügen unterzujubeln. Und zwar in einer Art und Weise, dass du denkst, ja, das stimmt doch. Es stimmt, dass die Gemeinde nicht gewachsen ist, seit ich hier bin. Rein zahlenmäßig. So, und wenn ich mir das anhöre und sage, ja, das stimmt doch, das ist eine Tatsache. Ja, ein Teil ist davon Tatsache. Aber frag mal Jesus nach der Wahrheit. Ist das die ganze Wahrheit oder ist das nur ein kleines Stückchen von der Wahrheit? Ich weiß, wie viele Menschen durchgegangen sind hier. Wie viele dann woanders hingegangen sind, aber die nicht abgefallen sind. Also ich kann doch nicht nur die Zahl rechnen, die jetzt hier sind. So, nur mal so als ein Gedanke. Aber wenn ich darauf, ja, wenn ich diese Lüge glaube, wer bin ich dann? Wer bin ich? Loser, ein Verlierer. Ich zweifle dann dran. So, bin ich wirklich berufen? Liebt mich Gott? Bin ich in der Lage, das zu tun, was Gott will? Und dann zweifle ich auch daran, dass ich geliebt bin. Das kommt vor. Ich zweifle an mir. Ich zweifle an der Liebe Gottes. Ich zweifle, weil ich mir diese Frage stelle, bin ich es überhaupt wert, geliebt zu werden? Bin ich es überhaupt wert, geliebt zu werden? Das kann bis zu Selbsthass werden. Bei mir ist nicht unbedingt so, aber ich weiß, dass das so werden kann. Das kann zu Selbsthass kommen. Ich lehne mich ab, weil mir alle Leute immer gesagt haben, ich bin nichts wert, ich tauge nichts. Und was machen solche Gedanken, wenn du sie weiterverfolgst, wenn du sie zulässt, wenn du darüber nachdenkst und sie glaubst? Sie nehmen dich gefangen. Sie engen dich ein. Wenn ich nichts wert bin, wenn ich nichts kann, dann traue ich mich auch nichts irgendwie anzufangen. Dann traue ich mich auch nicht irgendwo hinzugehen, vor Leuten zu reden. Ich würde mich nicht trauen zu predigen, wenn ich nicht wüsste, dass der Herr mir was gegeben hat. So, es nimmt mich gefangen und es tut weh. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu erzählen. Ich ziehe mich zurück, auch vor Menschen, die mir sowas sagen. Ich ziehe mich zurück, ich gehe auf Distanz. Und weil ich auch an der Liebe Gottes zweifle, lasse ich die Hand Gottes los. Wie blöd. Aber wenn man verletzt ist, wenn es weh tut, wenn du in Zweifel kommst, dann passiert auch das. Ich lasse die Hand Gottes los. Aber Gott erwartet. Er geht nicht weg, wenn ich in Zweifel komme, selbst wenn ich seine Hand lose. Er wartet. Er streckt seine Hand aus und er wartet, bis ich sie wieder ergreife. Und er liebt mich. Und ist traurig, dass ich seine Hand losgelassen habe. Und wenn ich wieder zurückkomme und voll Verzweiflung mich in seine Arme fallen lasse, und endlich die Wahrheit hören will, was sagt er dann? Ich liebe dich. Nichts anderes.
Wieso hast du meine Hand losgelassen? Ich liebe dich. Er nimmt mich in den Arm. Und dann weiß ich, ich bin geliebt.
Wisst ihr, was der Teufel mit diesen Lügen erreichen will? Dass wir diese Wahrheit nicht mehr hören. Dass wir an Gott zweifeln. Dass wir nicht mehr zuhören. Dass wir Gott nicht mehr fragen nach der Wahrheit. Das will er erreichen. Und wie blöd sind wir, dass wir da manchmal drauf reinfallen. Wer bist du? Welches Bild hast du von dir selbst? Wer hat das Bild geprägt, was du von dir selber hast? Deine Eltern, deine Freunde, deine Verwandten. Wer hat das Bild geprägt? Und denk daran, gerade wenn wir als Kind etwas hören, immer wieder von unseren Eltern, dann denken wir, das ist die Wahrheit, weil die so tief drin ist. Woher sollen wir als Kinder wissen, was die Wahrheit ist? Das, was unsere Eltern sagen, ist die Wahrheit. Erst später zweifeln wir daran, dass unsere Eltern auch mal irren können, aber zu Anfang glauben wir ihnen alles. Aber denke bitte daran, Menschen können nicht objektiv urteilen. Auch Eltern nicht immer. Auch Eltern haben ihre Verletzungen. Auch Eltern haben ihre Empfindungen. Auch Eltern sind nicht wirklich objektiv und können was Falsches sagen. Und der Teufel will dich fertig machen und er ist ein Lügner. Er wird dich immer belügen, auch wenn es noch so sehr nach Wahrheit klingt. Wenn du merkst, es ist vom Teufel, er bringt dich von Gott weg, hör nicht auf ihn. Tu diese Gedanken gleich von vornherein an die Seite. Wenn es dem widerspricht, was Jesus über dich sagt, ist es vom Teufel oder von irgendjemand anders, aber nicht die Wahrheit. Und behalte bitte keine Lügen in dir. Das verfälscht das Bild, was du von dir hast. Glaub keine Lügen. Gott ist der Einzige, der objektiv ist und dir die Wahrheit sagt. Hast du Jesus schon mal gefragt, wer du bist? Hast du dich getraut? Ja, ich weiß, manch einer muss sich trauen, weil er so ein schlechtes Bild von sich hat, dass er fürchtet, dass Jesus das bestätigt. Und ich möchte von Jesus nicht verurteilt werden, du bist ein Feigling, du bist nichts wert, du bist ein Loser. Ich möchte das von Jesus nicht hören. Aber das wird er dir auch nicht sagen. Trau dich, Jesus zu fragen, er sagt dir die Wahrheit. Und er liebt dich. Warum ist es so wichtig, sich selbst zu kennen und zu lieben? Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, kann ich auch niemanden anders lieben. Wenn ich mich selbst hasse, wie kann ich jemanden anders lieben? Der König David wusste, dass er geliebt ist. Und er hat eine Menge Fehler gemacht. Brauche ich nicht zu erzählen. Er schrieb den Psalm 139 aus eigener Erfahrung. Und ich lese jetzt nur vier Verse daraus. Und weil ich weiß, dass Gott David liebt, genauso wie dich, kannst du diese Verse auch für dich selbst nehmen. Du kannst sie beten, so wie David sie gebetet hat. Psalm 139, 13 bis 16. Gewiss, du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Als ich im Verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war ich nicht unsichtbar für dich. Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Zellhaufen war. Und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der erste begann. Glaubst du das? Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, das ist die Wahrheit. Gott hat dich gesehen und er hat dich von Anfang an geliebt. Er hat dich so gemacht, wie du bist. Und was steht da? Du bist wunderbar gemacht. Kannst du das glauben? Du bist wunderbar gemacht. Und jetzt zählst du alle deine Fehler und deine Macken und deine... Nein, du bist wunderbar gemacht, glaub das. Du bist wunderbar gemacht. Gott hat das gesagt. Du bist wunderbar gemacht und du bist geliebt von ihm. Und weil du geliebt bist, ist auch dein Nachbar geliebt. Und dein Ehepartner. Und dein größter Feind, er ist geliebt. Boah. Und du kannst ihn lieben, weil du geliebt bist. Weil Jesus dich liebt, weil er in dir ist und seine Liebe dir gibt. Deswegen kannst du ihn lieben, nicht weil du selber so toll bist. Das geht nicht, funktioniert nicht. Trau dich, ihn zu fragen, wie er dich sieht, diesen Gott, der dich wunderbar gemacht hat. Trau dich. Lass dir erzählen von ihm, wie er dich sieht, sein Bild von dir. Er sagt dir die Wahrheit. David hat das auch gemacht. Am Ende des Psalms steht Folgendes, Verse 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Wow, der ist mutig, oder? Ich habe ihn nicht vorhin erzählt, dass da noch so Abgründe sind in meinem Herzen. Erforsche mein Herz. Guck rein. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Warum kann er so beten? Weil er weiß, Gott liebt ihn. Und er macht ihn nicht fertig wegen der Abgründe, sondern er hält ihn fest, damit er nicht in diese Abgründe fällt. Und erforsche mein Herz, nicht damit du mich kritisieren kannst, sondern damit er mir helfen kannst, den richtigen Weg zu gehen. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigen Weg. Das ist sein Gebet. Und er vertraut sich Gott an, weil er weiß, Gott liebt ihn. Du bist geliebt, du bist wunderbar und Gott leitet dich. Wer bist du? Gott hat die Antwort. Amen. Amen. Und wenn jemand hier ist, der diesen Jesus, diesen Gott noch nicht kennengelernt hat, wirklich nicht so, wirklich direkt kennengelernt hat, aber ihn gerne kennenlernen möchte und seine Liebe erfahren möchte, sprecht uns an. Trau dich, wir werden dich nicht überfallen, wir werden dich nicht irgendwie zu irgendwas zwingen, aber wir erzählen dir gerne, was wir mit Gott erlebt haben. Und ich wünsche dir, dass du die Liebe Gottes erfährst, weil du bist geliebt. Amen.